Ich lese aus 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 15 bis 16. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Wir hören jetzt die Predigt.
Die Reihe Megatrends, in der wir unterwegs sind, beschäftigt sich nicht so sehr mit irgendeinem Modetrend oder einem Musiktrend, sondern stärker mit emotionalen Trends. Was sind so die großen emotionalen Strömungen unserer Gesellschaft? Letzte Woche gereizt und heute polarisiert. Im ersten Buch Chronik, da wird eine Umbruchzeit beschrieben und ich habe gedacht, das ist ganz ähnlich so, wie wir im Moment vielleicht in einer Umbruchzeit sind, in einer Umbruchphase im politischen System innerhalb Europas oder auch was das Weltgeschehen anbelangt, Umbruchphase, Umbruchzeit. Und im ersten Buch Chronik wird auch so eine Umbruchphase beschrieben, wo so ein alter König noch nicht ganz abgetreten ist, aber der neue König schon am Horizont aufgestiegen ist und das Volk fragt sich, wo geht's hin? Und dann kommen viele tausend Offiziere und Soldaten, über 360.000 Menschen werden dort aufgezählt aus den verschiedenen Stämmen. Sie laufen über von Saul, dem ersten König, zum König David, dem zweiten König. Und dann wird in dem Vers 33, Kapitel 12, wird eine ganz kleine Gruppe benannt. 200 Männer vom Stamm Issachar. Und vorher wurde beschrieben, was die Soldaten alles so konnten. Die einen konnten mit Pfeil und Bogen treffsicher sein, mit Speer und Schild, mit Steinschleudern. Und das sind ja super Eigenschaften für Soldaten, gar keine Frage. Und jetzt wird hier beschrieben, und zwar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden. Was sind die Trends? Was sind die Megatrends? Und dann dabei aber nicht stehen blieben, sondern wussten, was zu tun ist. Und für mich ist da deutlich geworden, es kommt nicht auf die Masse an. 200 von 360.000. 200. Die konnten die Zeichen der Zeit erkennen und wussten, was zu tun ist. Und ich wünsche mir, dass wir nach dieser Gottesdienstreihe vielleicht ein Stück mehr wie diese Menschen von Issachar geworden sind, die wissen, was ist los in unserem Land? Was sind die Megatrends? Und dann vom Wort Gottes her entscheiden können, mache ich mit oder steige ich aus? Mitmachen oder aussteigen, das ist ja auch der Untertitel in unserer Gottesdienstreihe. Und heute eben polarisiert, die polarisierte Gesellschaft. Wir haben in unserer Gemeinde, ihr habt das in den letzten, glaube ich, 2 Wochen in den Sommerferien noch erlebt, eine Hillbilly-Band. Ja, eine Hillbilly-Band. Manche fragen sich ja vielleicht, was ist das überhaupt, Hillbilly? Hillbillies, das würde man im Deutschen übersetzen mit Hinterwäldler. Ja, und diese Hillbilly-Bands sind meistens so Country, machen so Country-Music, also so ein bisschen vom Land irgendwie, ja, aus den USA. Und es gibt diese Hillbillies wirklich. Und ein Mann, der aus dieser Volksgruppe der Hillbillies kommt, hat letztes Jahr ein Buch geschrieben. Ich habe das Buch mal mitgebracht, Hillbilly-Elegie, das bedeutet Klagelied, also das Hillbilly-Klagelied. J.D. Warnes hat das geschrieben, die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise. Die Hillbillies, das waren die schottischen Einwanderer in den USA. Das waren die Menschen, die durch ihre körperliche Kraft und ihren körperlichen Fleiß die gesamte Stahl- und Automobilindustrie mit aufgebaut haben. Die also einfache Menschen waren und die dann in diesem Land durch ihren Fleiß und ihre Kraft das Land mit aufgebaut haben, Wohlstand erlangt haben, sich Häuser bauen konnten oft in ländlichen Regionen. Die Väter sind oft dann zur Arbeit in die Städte gefahren. Und dann haben sie dieses Land mit aufgebaut und groß gemacht. Und dann kam der Niedergang der Stahlindustrie und der Automobilindustrie. Mittlerweile heißt es der Rust Belt, der Schrottgürtel von den USA. Und diese Menschen haben den Niedergang erlebt, haben erlebt, wie all das, was sie sich erarbeitet haben, kaputt gegangen ist. Sie haben die Ausgegrenztheit erlebt. Und darüber schreibt dieser Mann, was für eine Kultur sich da entwickelt hat. Und das Interessante ist, 80-90% dieser Hillbillies haben wohl wen gewählt? Donald Trump. Sehen wir auf dem nächsten Bild. Ja, so sehen dann mühsam erarbeitete Häuser aus, selbst aufgebaut, und dann gehen sie kaputt und ich kann sie nicht mehr reparieren und dann kommen die Fremden ins Land oder ich habe den Eindruck, irgendjemand nimmt mir was weg. Und dann kommt einer und sagt, America first. Trump. Sprühe ich dann dick auf mein Haus. Polarisierte Gesellschaft. Der Leitsatz für heute, wo ich hoffe, dass du den mitnehmen kannst, nicht wähle Donald Trump, nein, sondern Entspannung bei Jesus Christus schenkt dir Spannkraft für deinen Alltag. Entspannung bei Jesus Christus schenkt dir die Spannkraft für deinen Alltag. Denn das ist ja die Frage, ja, wer hat schon mal in der letzten Zeit in seinem Leben Anspannung erlebt? Ich denke, da werden wohl so einige da sein. Und dann diese Sehnsucht danach, ja, dass man doch mal diese Spannung loslassen kann. Man ist ausgespannt zwischen zwei Polen. Und wo habe ich die Möglichkeit, mal diese Spannung loszulassen? Sehnsucht nach Entspannung, die polarisierte Gesellschaft. Und J.D. Vance, er schreibt, es gibt drei Folgen oder drei Kennzeichen, die entstanden sind eben auch durch diese Hillbilly-Elegie. Und die habe ich mal mitgebracht. Das erste ist der Wutbürger. Der Wutbürger. Das ist das Ausdrucksmittel, die Reaktion auf eine komplexer werdende Welt, vielleicht auch auf eine Welt, die ich nicht mehr überschaue. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich stehe außen vor, dann werde ich aggressiv. Dann entwickle ich Hass und Ablehnungsgefühle auf alle, die irgendwie anders sind, die ich nicht deuten kann, die ich nicht verstehe. Und das können die da oben sein, ja, die Politiker oder die Wirtschaftsbosse, ja, die da oben, die sind so anders und die verstehe ich nicht. Oder das können auch die sein, wo ich den Eindruck habe, die sind unter mir, ja, vielleicht der Flüchtling, der ins Land kommt, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Der Wutbürger. Und dann sagt J.D. Vance, er sagt, und das zieht sich durch die Gesellschaft bis hin zu den Kindern, dass wir sehen, auch die Kinder entwickeln eine immer stärkere Aggression und Brutalität. Und ich fand das deshalb so interessant, weil ich glaube, das ist kein rein amerikanisches Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt, letzte Woche in der Zeitung. Können wir mal einblenden. Ja, da war jetzt in Xanten, haben sich zwei 14-Jährige so geprügelt, dass der eine ins Krankenhaus musste. Da werden in Duisburg Lehrer verprügelt und so weiter. Also die Aggression auch von Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Und das ist ja jetzt kein rein amerikanisches Phänomen. Wutbürger. Eine zweite Reaktion, die J.D. Vance beschreibt, ist Rückzug auf sich selbst. Rückzug auf sich selbst. Entweder eben im Nationaldenken, Nationalismus, ja, America first, endlich denkt wieder jemand an uns. Ja, auch wir erleben das in Europa, dass man den Eindruck hat, Europa, dieser europäische Gedanke zerfällt mehr und mehr wieder in das Denken jetzt, ne? Germany first oder France first oder was auch immer. Also wenn eine Bedrohung, eine vermeintliche Bedrohung von außen kommt, dann machen wir die Schotten dicht. Rückzug. Plötzlich redet in der Gesellschaft wieder ganz viele wieder von der Heimat. Es ist wieder ein ganz wichtiges Wort geworden, Heimat. Ja, also Heimatromane haben enormen Erfolg im Moment. Und ich fand das interessant, es gibt eine Konsumstudie von diesem Jahr von der Hamburger Stiftung für Konsumfragen und sie haben also befragt, wo sind die meisten Deutschen dieses Jahr hingefahren. Ich habe es mal mitgebracht als Bild. Ich weiß nicht, wo ihr wart dieses Jahr, aber das war das Reiseziel Nummer 1 der Deutschen, Nord- und Ostseeküste, Heimat. Und auch persönlich passiert dann der Rückzug auf die eigene Insel, my home is my castle, das schenkt mir Sicherheit. Neulich erzählte mir ein Dekan, ein Leiter einer theologischen Hochschule, dass er sagt, ich bin immer so gern gereist. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eine super Idee, wir machen ein verpflichtendes Auslandssemester für alle Studenten. Sagt er, mittlerweile kommen jedes Jahr ganz viele Studenten zu uns in die Verwaltung und bitten darum, dass sie doch nicht ins Ausland müssen. Also scheint sich auch das wieder zu verändern, diese große Reiselust der Jugend. Bei manchen wird sie noch sein, aber auch bei ganz vielen eben nicht mehr. Rückzug auf sich selbst. Und ein drittes Phänomen, Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß-Denken. Auch das ist Auflösung der Spannung. Wenn ich die Spannung zwischen den zwei Polen nicht mehr halte, nicht mehr halten kann oder nicht mehr halten will, dann sage ich, es ist schwarz oder es ist weiß. Auflösung der Spannung. Und das, schreibt J.D. Vance, ist ein Grund eben, warum Trump auch gewonnen hat. Aber wie war das bei uns jetzt in der Wahl Brandenburg und Sachsen? Ich las einen Titel, kaum Ausländer, aber viel AfD. Ja, und warum ist das so? Und dann stand jetzt bei tagesschau.de Brandenburg und Sachsen, viele fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Wirtschaftlich geht es den Menschen in Brandenburg und Sachsen nach eigener Einschätzung gut. Trotzdem fühlen sich viele gegenüber dem Westen benachteiligt. Praktisch alle AfD-Anhänger fühlen sich mitunter ausgegrenzt. Und dann gab es hier statistische Erhebungen. Wir können die mal einblenden. Also die Ansichten der AfD-Wähler über die eigene Partei. Finde es gut, dass der Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzt werden soll, 99%. Die Partei spricht aus, was in anderen Parteien nicht gesagt werden darf. Endlich sagt es mal einer, ja, 98%. Finde es gut, dass sie in der Klimadebatte den anderen Parteien etwas entgegensetzt. Das kann man auch gleich nochmal sehr schön sehen und so weiter. Nächste Folie bitte mal. Das fand ich so interessant. Wenn wir mal links gucken, unten links, die Menschen, die sagen, von der Natur her, vom Klimaschutz, da muss sich jetzt dringend was verändern. Es muss eine Veränderung her. Davon wählen 74% die Grünen. Das heißt also, die sagen, es verändert sich viel zu wenig. Und jetzt guck mal oben rechts, das Leben verändert sich zu stark. Das sind die Menschen, die sagen, ich brauche den Rückzug, ich brauche die Sicherheit, ich möchte mich abgrenzen. Und davon wählen 80% die AfD. Und dann merken wir die beiden Pole. Da Das Leben muss sich stärker verändern. Das Leben verändert sich zu stark. Jetzt kriegt die mal an einen Tisch. Und dann kommt dazu, können wir noch die dritte Folie einblenden, Schwarz-Weiß-Denken, jetzt kommt ja dazu, dass dann eben ja nicht nur jetzt man irgendeiner Partei ein Schwarz-Weiß-Denken vorwerfen kann. Ich war traurig darüber zu hören, traurig darüber, das zu erfahren, dass dann zum Beispiel auf dem evangelischen Kirchentag gesagt wird, mit der AfD reden wir gar nicht. Das ist ja genauso ein Schwarz-Weiß-Denken. Da grenze ich ja die Leute auch aus, die ja aus einer, welche Not auch immer, eine bestimmte Partei wählen. Und dann gibt es kein konstruktives Auseinandersetzen. Wenn ich von vornherein sage, mit denen rede ich nicht. Und das ist ja eigentlich das grundlegende Merkmal von Demokratie, Auseinandersetzung mit dem Ziel, zusammenzubleiben. Steht im Bundestag in Bonn, in dem alten Bundestag steht, wir müssen uns auseinandersetzen, damit wir uns zusammensetzen können. Ja, das ist ein Merkmal der Demokratie. Eine Kompromissfindung zwischen den beiden Polen. Kompromissfindung. Und das ist nicht immer möglich, das wissen wir auch, es ist nicht immer möglich, aber der Willen, die Bereitschaft, Spannung zu ertragen, nimmt auch in unserem Land drastisch ab. Und dann kommen irgendwelche Parolen, die vereinfachen und die niemandem helfen. Schwarz-Weiß-Denken, die polarisierte Gesellschaft, ein Megatrend. Wie ist das denn jetzt, Polarisierung in Gemeinde und Glaube? Ich habe auch in Gemeinde oder wenn man rumschaut, auch in Gemeinden den Eindruck, Rückzug aus der Welt gibt es auch bei uns. Ja, die böse Welt und ich ziehe mich zurück auf meine fromme Insel. Oder der Rückzug aus den Institutionen. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, da hieß es, gab so ein paar Berufe, die konnte man als Christ absolut nicht machen. Das eine war also Journalist, das war alles schlecht. Und man konnte nicht in der Medienwelt arbeiten und man konnte nicht Politiker werden. Das ist nichts anderes wie der Rückzug aus den Institutionen. Ja, und ich hoffe eigentlich, dass unsere jungen Menschen mit einer klaren Überzeugung, mit einem klaren Standing genau dahin gehen. In die Politik, in die Medien, in den Journalismus. Rückzug aus den Institutionen. Manchmal beobachte ich auch den Rückzug aus der Ökumene. Ja, ich bin diese Konfession oder ich bin diese Konfession oder diese und mit den anderen will ich möglichst nichts zu tun haben. Oder vielleicht sogar innerhalb einer Konfession der Rückzug aus einem Gemeindebund, die Fixierung nur noch auf eine Ortsgemeinde, was die anderen machen, ist mir egal. Und wie ist das innerhalb von Kirche und Gemeinde? Ist die höchste Maxime, jeder macht, was er für richtig und wichtig hält? Ist das die große Überschrift von Kirche? Jeder macht, was er für richtig und wichtig hält. Jeder sein Ding, jeder seine Position. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Des Menschen Wille ist sein Königreich. Mein Mentor hat mich gefragt, hat mich herausgefordert, hat gefragt, Christoph, wann hat eigentlich ein Pastor, wann hat ein Leitungsteam oder die Leitungsteams einer Gemeinde, wann hat eine Gemeinde eigentlich gewonnen? Wann ist eigentlich ein Pastor, ein Leitungsteam, wann ist eine Gemeinde eigentlich erfolgreich? Ich weiß nicht, was ihr so denkt. Ich habe dann gesagt, ja, nun, wenn ein inneres Wachstum stattfindet, wenn eine Gemeinde klar auch nach außen ausgerichtet ist und Evangelisation lebt, so habt ihr so rumgestochert. Ich weiß nicht, was ihr so sagen würdet. Er hat gesagt, war da ein? Okay, ja. Und dann hat er gesagt, wenn die Menschen der Gemeinde und die Menschen, die dazukommen, freiwillig und leidenschaftlich Gott gehorsam sind, wenn ich mich nach dem Willen Gottes ausstrecke und den leben will. Und das ist eine tägliche Entscheidung. Des Menschen Wille ist sein Königreich. Die Position, meine Position ist mein Königreich. Aber wer sind wir dann als Ganzes? Was ist unser Profil? Wie können wir denn dann noch unser Profil schärfen? Das wird auch schwieriger. Was macht uns denn dann als Gemeinschaft aus? Gemeinde, Polarisierung in Gemeinde. Und auch diese Herausforderung dürfen wir ja nicht verschweigen. Glaube an sich polarisiert. Denn wenn ich Ja sage zu einem Glauben, sage ich damit gleichzeitig Nein zu einem anderen Glauben. Wenn ich Ja sage zu Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, ich glaube an eine Religion, die die Selbsterlösung im Grundkonzept hat. Das Ja zu einem Glauben beinhaltet auch immer das Nein zu einem anderen. Und natürlich gibt es auch innerhalb des Glaubens Themen, wo man verschiedene Positionen zu einem Thema finden kann. Wie gehen wir damit um? Sagte jemand zu mir, ich habe keine Standpunkte mehr, ich bin nur noch unterwegs. Das klingt im ersten Moment ganz nett, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das wäre Gleichgültigkeit, dass alles gleichgültig ist. Und wenn ich das als Maxime habe, dann setze ich zwar die Schwarz-Weiß-Brille ab, aber ich setze eine rosarote Brille auf. Alles ist gleich, alles ist gleichgültig und letztendlich löse ich damit auch die Spannung auf, weil ich sie nicht aushalte. Dann tausche ich nur die Schwarz-Weiß-Brille gegen die rosarote Brille. Polarisierung in Gemeinde. Und hier diese drei Punkte nochmal. Der Wutbürger, Aggression, Rückzug auf mich selbst, Schwarz-Weiß-Denken. Vielleicht erleben wir das auch in Gemeinde. Und drittens und letztens die gute Nachricht zwischen Gott und Mensch, die gute Nachricht zwischen Gott und Mensch. Das ist erst einmal wichtig. Ohne Spannung gibt es überhaupt kein Leben. Jemand, der ein bisschen von Technik Ahnung hat, weiß, Energiefluss, Bewegung, all das geschieht nur durch Spannung. Dass da zwei Pole sind und dass da ein Ungleichgewicht zwischen ist und dass da eine Spannung entsteht. Und wenn ich die Spannung auflöse, wenn ich die Spannung zwischen einem Pluspol und Minuspol, wenn die völlig ausgeglichen ist, dann passiert gar nichts mehr. Musik entsteht dadurch, dass Spannung, dass Töne ausgespannt werden, dass eine Frequenz entsteht zwischen einem Tiefpunkt und einem Hochpunkt. Und wenn es so ist, dann ist keine Musik da. Wenn ich meinen Arm beuge, ist ein Muskel entspannt, der andere ist angespannt. Wenn ich meinen Arm strecke, ist der andere Muskel entspannt und der nächste ist angespannt. Es geht gar nicht anders. Spannung gehört zum Leben. Und dann gibt es auch zwei Arten von Spannung. Es gibt eine Spannung in mir. Die ist in mir ausgelöst, ja, habe ich diese Woche wieder erlebt. Ich möchte eine perfekte, die hundertprozentige Predigt abliefern. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist, du hast auch noch andere Dinge zu tun. Ich möchte der beste Vater der Welt sein und ich mache Fehler. Spannung in mir. Wenn ich die auflöse, dann werde ich Perfektionist, dann zerfleische ich mich selbst. Das wäre die Auflösung auf der einen Seite. Oder wenn ich es anders auflöse, sage ich sowieso, alles egal. Die Spannung halten. In mir. Und dann gibt es natürlich auch Spannung, die entsteht von außen, weil da zwei Menschen zusammenkommen, die haben vielleicht unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen. Und je weniger ich die Spannung in mir aushalte, je schneller polarisiere ich nach außen. Je weniger ich Spannungen in mir aushalte, je schneller polarisiere ich auch im Außenbereich. Dann werde ich eben Wutbürger oder ziehe mich zurück oder denke schwarz-weiß. Und jetzt das Evangelium, die gute Nachricht. Ich habe es am Anfang gesagt, Entspannung bei Jesus Christus schenkt mir die Spannkraft für den Alltag, für mein Leben. Und der Text, den wir am Anfang gelesen haben, 1. Petrus 3, Vers 15, der erste Teil, haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Haltet Christus in deinem Herzen, halt ihn dort heilig. Das ist das Heiligtum, dein Heiligtum. Das heißt, es geht nicht um einen Rückzug auf mich selbst, sondern es geht um einen Rückzug in dieses Heiligtum, einen Rückzug in Jesus Christus. Rückzug zu Christus. Warum? Weil hier wird mir meine Identität zugesprochen in allen Spannungen, die dieses Leben und ich selbst in mir trage. Hier wird mir die Identität zugesprochen. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin erlöst, vergnügt, befreit. Wie Hans Dietrich es sagt. Du bist ein Gotteskind. Du bist erlöst, vergnügt, befreit. Und diese Identität hängt dann nicht an meinen Positionen. Hängt nicht an meinen Werten, hängt nicht an meinen Zielen. Und ob ich selbst das alles umgesetzt kriege und ob ich selbst in mir alle Spannungen aufgelöst kriege und ob ich von außen in allem Zustimmung bekomme, daran hängt dann meine Identität nicht mehr. Und je weniger meine Identität daran festhängt, je mehr kann ich die Spannungen aushalten. Identität in Jesus Christus. Der Zuspruch seiner Gnade, das schenkt mir Entspannung. Natürlich soll ich mich ausstrecken, ja, der beste Vater, der beste Ehemann dieser Welt zu sein, natürlich. Aber ich lebe von der Gnade bei den Fehlern, die ich mache. Das ist der Zuspruch Christi. Und wenn er das Heiligtum in meinem Herzen ist, wenn er also das Zentrum ist, der Herr ist, und das ist dann bei vielen Einzelnen so in der Gemeinde, dadurch entsteht die Einheit der Gemeinde. Je mehr Menschen Jesus Christus zum Zentrum ihres Lebens machen und haben, je stärker wird die Einheit der Gemeinde sein. Und viele Randthemen, viele Polarisationsfaktoren werden dadurch aushaltbar. weil Christus die Mitte ist. Freiwillig und leidenschaftlich ihm gehorsam sein. Das schenkt Einheit in der Gemeinde. Das schenkt Spannkraft, einander in der Unterschiedlichkeit, die wir ja nun mal haben, auszuhalten. Und dann Vers 15b. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Da ist ja Spannung, ja? Oder? Ich das lese. Jederzeit. Das ist ja schon wie die aufgedrehte Feder. Sagt das Wort ja schon. Sei jederzeit bereit. Spannung, Spannkraft. Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert. Das heißt, da geht es um Auseinandersetzung. Spannung wird hier beschrieben. Vorbereitet sein. Vielleicht, dass ich mir selbst erstmal Rechenschaft darüber geben muss, ja, woran glaube ich eigentlich? Und dann heißt es hier über die Hoffnung in euch, über die Hoffnung in euch. Und Hoffnung ist ja in sich schon ein Spannungswort. Ich hoffe auf etwas, das ich zugesagt bekommen habe, das aber noch nicht da ist. Hoffnung ist in sich schon ein Spannungswort. Dass Leute mich fragen, warum hältst du das aus? Warum hältst du dem Stand? Warum hältst du dadurch? Warum bringst du dich dort so ein? Warum setzt du dich da so aus? Hoffnung ist dann kein Prinzip in der Bibel, ist kein Buchstabe, sondern Hoffnung ist eine Person. Das ist die Person Jesu Christi. Das heißt, die Frage, die wir hier beantworten sollen, ist, wer ist eigentlich Jesus Christus für mich? Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet er dir? Was schenkt er dir? An welchem Platz in deinem Leben lebt er? Und die Antwort darauf, ja, die finde ich ja nur in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Aus den Auftankzeiten, aus den Entspannungszeiten mit Jesus Christus erwächst dann eben auch die Spannkraft für diese Fragestellung, für diese Auseinandersetzung. Und Vers 16, wenn es jetzt dabei stehen bleiben würde, ja, dann würden wir sagen, Ärmel hoch und wir setzen uns hin und wir geben uns selbst Rechenschaft und bereiten uns vor. Und wenn uns das nächste Mal einer anspricht, dann sage ich dem aber so richtig, wo es lang geht. Und dann kommt Vers 16, aber mit Sanftmut und Ehrfurcht. Jetzt brauche ich die Pauline einmal hier vorne, die Pauline Luft, hilft mir das noch ein bisschen darzustellen. Wir sollen Position beziehen, ja, wir sollen Antwort geben, ja, aber hier steht mit Sanftmut und Ehrfurcht. Sanftmut ist im Neuen Testament keine natürliche Eigenschaft, sondern ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wir könnten auch sagen, Sanftmut ist ein Merkmal davon, dass Jesus Christus mein Herr ist, dass er der Herr über mein Leben ist. Sanftmut. Wir können schon mal Sanftmut in die Mitte schreiben oder hier am Rand die zwei Worte, die du schreiben möchtest. Also es gibt die zwei Pole. Es gibt die Aggression, den Zorn. Ja, wenn ich Position beziehe, haben wir ja gerade gehört. Das ist auch das, was uns in Gesellschaft begegnet. Und der andere Pol ist die Gleichgültigkeit. Entweder, dass ich mich überengagiere, dass ich so aus mir rausbreche. Das andere ist, dass ich sage, naja, ist ja alles egal, ist alles gleichgültig. Und dazwischen ausgespannt ist das Wort Sanftmut. Und das finde ich so herrlich, dieses Wort, weil es beschreibt ja genau beides. In Bezug auf den Zorn, die Sanftheit. In Bezug auf die Gleichgültigkeit, den Mut. Sanftmut ist die Tugend, die Eigenschaft des Heiligen Geistes, die genau diese Spannung hält zwischen Zorn und Gleichgültigkeit. Sanftmut. Und das zweite Wort, was hier steht, ist Ehrfurcht. Und da sind sich die Ausleger nicht einig, ja, was heißt denn das jetzt, Ehrfurcht? Ist damit gemeint, ich soll Ehrfurcht vor den Menschen haben? Und andere Ausleger sagen, nein, es geht um die Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, es ist beides. Ehrfurcht. Wenn ich meine Positionen finden will, wenn ich ausdrücken will, wer Jesus für mich ist, dann geht das nur ja in Ehrfurcht vor Gott. Wann hat eine Gemeinde gewonnen? Wenn Menschen freiwillig und leidenschaftlich Gott gehorsam sind. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Aber in der Aktion, die dann folgt, soll es auch in der Wertschätzung dem Menschen gegenüber passieren. Dass ich also weiß, wer ich bin und an was ich glaube und was sind meine Werte und meine Ziele. Aber wie ich das vermittle, das soll mit Wertschätzung geschehen. Sanftmut und Ehrfurcht. Evangelium leben und weitergeben zwischen Gott und Mensch. Genau, da kommt jetzt noch die Ehrfurcht zwischen. Das sogar von oben nach unten schreiben, da wäre ich völlig dran gescheitert. Ich danke dir ganz herzlich. Das sind die Pole, zwischen denen wir ausgespannt sind, als Menschen und als Christen. Zorn und Gleichgültigkeit. Gott und Mensch. Und das, was Gott uns schenken will, was er durch seinen Heiligen Geist in uns bewirken will, ist Sanftmut und Ehrfurcht, dass wir so eben in Christus, durch Christus, bei Christus Entspannung erleben, Identität finden und dann Spannkraft für das Leben, für den Alltag bekommen. Wir feiern gleich Abendmahl. Kann auch so ein Punkt sein zum Auftanken, zur Entspannung. Und vielleicht nimmst du das mal mit, in der Stille zu überlegen, wie könnte in meiner nächsten Woche das aussehen, dass ich regelmäßig diese Entspannungszeiten habe. Einmal am Tag. Entspannen bei Jesus Christus. Damit ich Spannkraft habe für meinen Alltag. Amen.